Universität Hamburg.
Meine Damen und Herren, ich möchte gerne mit Ihnen eine kleine Reise in die Zeit von 1998 bis heute machen und Ihnen die Entwicklung des Fakzeinsystems vom Modell Fulda bis hin zum Forschungsinformationssystem vorstellen. Forschungsinformationssystem, ein Begriff, der heute in aller Munde ist, ganz sicherlich auch hier auf der Campus Innovation. Wenn ich danach google, finde ich mehr als 170.000 Ergebnisse. Interessanterweise hat dieser Begriff jedoch noch keinen Einzug in den Duden gefunden und es gibt auch noch keinen Wikipedia-Eintrag dazu. Vielleicht liegt es daran, dass es noch keine einheitliche Definition gibt. Schauen wir uns doch mal die Anforderungen aus dem Jahre 1998 an. Da gab es einen Beschluss zur Etablierung einer Software für Verwaltung und Controlling der Forschung an der Charité, die folgende Kriterien erfüllen sollte. Jeder Wissenschaftler muss die Möglichkeit haben, ihm zugeordnete Ressourcen zu überblicken und zu managen. Das Überblicken gilt für alle Hierarchieebenen. Bei uns galt es von Anfang an, Transparenz zu schaffen, sodass jeder bei jedem schauen kann, bis auf die Dinge, die dem Datenschutz unterliegen. Es sollte sich um eine zentrale Datenbasis handeln mit dezentraler Datenerfassung. Und dabei war auch von Anfang an klar, dass die Wissenschaftler für die Beibringung, die Eintragung und die Korrektheit der Daten zuständig sind. Aus dem Forschungsmanagement kam die Anforderung, dass eine Möglichkeit geschaffen werden sollte, Leistungserfassung vorzunehmen, die Leistungsbewertung, leistungsorientierte Mittelvergabe und ein Berichtswesen. Technische Anforderungen an die Software waren hohe Flexibilität und eine zukunftsfähige Architektur, die den Betrieb und Weiterentwicklung mit möglichst geringen zeitlichen und finanziellen Aufwänden sicherstellen sollten. Im Folgenden möchte ich Ihnen gerne ein paar Meilensteine vorstellen aus 14 Jahren Entwicklung und dann noch ein paar Beispiele zeigen. Im Jahre 1999 gab es eine Förderung für dieses Projekt durch das BMBF von über 300.000 D-Mark. Im gleichen Jahr gab es dann auch schon eine Basissoftware, die unter anderem auch schon eine Schnittstelle zu PubMed für den komfortablen Publikationsdownload anbot. Im folgenden Jahr kam dann auch schon das Modul Universitäre Forschungsförderung hinzu zur Beantragung von haushaltsfinanzierten Projekten. Hier sehen wir, dass wir auch schon ein bisschen den Bereich des Forschungsinformationssystems verlassen. Hier gibt es Prozessunterstützung für das Antragsverfahren in der Fakultät. Deswegen ist in der Charité auch eher der Begriff Fakultätssoftware gebräuchlich. Nach einer relativ langen Pilotphase gab es dann 2001 die flächendeckende Einführung und in dem Jahr dann auch die erstmalige Pflichterfassung und Bewertung von Publikationen über diese Software. Im Jahre 2002 gab es dann erstmals eine gemeinsame Darstellung von Forschungsprojekten in einer gemeinsamen Forschungsdatenbank von Charité und Humboldt-Universität. 2002 haben wir dann eine Schnittstelle zu SAP geschaffen, die den Wissenschaftlern Einsicht in ihre aktuellen Kontodaten bis hin zur Einzelpostenbuchung gewährt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Nutzerakzeptanz, auf die ich später nochmal zu sprechen komme. Den ersten Forschungsbericht haben wir dann mithilfe dieser Software im Jahr 2003 erstellt. 2004 war dann ein relativ ereignisreiches Jahr. Wir hatten ja im Jahre 2003 die Fusion Charité Alt mit dem Universitätsklinikum Benjamin Franklin. Da haben wir dann zunächst den Kompaktmodus eingeführt, der eine erhebliche Verbesserung in der Nutzerfreundlichkeit mit sich brachte. Im Kompaktmodus sieht ein Wissenschaftler nur sich selbst und die Dinge, die ihn betreffen. Weiterhin haben wir natürlich auch noch den Expertenmodus, weil ich erwähnte ja schon, uns ist es wichtig, dass jeder alles sehen kann. Dieser Kompaktmodus war dann auch eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Implementierung der Software am Campus Benjamin Franklin für 1000 neue Nutzer. 2006 wurde dann die Charité eigene Forschungsdatenbank entwickelt. Uns war es wichtig, nach der Fusion die Projekte nicht nur bei der Humboldt-Universität darzustellen, sondern Charité eigen, damit die FU da nicht so ganz ins Hintertreffen gerät. Im Jahre 2008 gab es dann Weiterentwicklungen im Bereich leistungsorientierte Mittelvergabe. Hier wieder ein Antragsverfahren für Sondertatbestände. Das sind bei uns zum Beispiel fremdverwaltete Drittmittel, Stipendien und so weiter, die man beantragen kann und sagen, das möchte ich bitte, dass das auch bei der leistungsorientierten Mittelvergabe berücksichtigt wird. Da haben wir dann auch erstmals gebuchte Drittmitteleinnahmen dargestellt und die Möglichkeit geschaffen, Drittmitteleinnahmen aufzuteilen. SAP ist ja mehr so von der finanzverwaltungstechnischen Seite. Da haben wir einen Projektleiter, dem die Einnahmen zugewiesen sind. Und über FactScience haben Hauptprojektleiter die Möglichkeit, einen gewissen Prozentsatz von Einnahmen an Co-Projektleiter abzugeben, sodass die auch Einnahmen haben für die leistungsorientierte Mittelvergabe. Im Jahre 2010 haben wir dann das Modul Fortbildung entwickelt zur Dokumentation der fachärztlichen Fortbildungspflicht. Der ärztliche Direktor muss jedes Jahr im Qualitätsbericht angeben, wie viel Prozent der Fachärzte ihrer Fortbildungspflicht nachgekommen sind. Und hier sehen wir, dass wir nicht nur den Bereich des Forschungsinformationssystems schon verlassen, sondern auch den Bereich der Fakultätssoftware. Hier gehen wir schon in den Klinikbereich über. Im gleichen Jahr haben wir dann auch die Idee gehabt, Publikationstabellen an das zentrale Data-Warehouse-System der Charité anzubinden, um Publikationsdaten grafisch darzustellen. Da zeige ich Ihnen später dann auch nochmal ein Beispiel. Im letzten Jahr haben wir dann die Forschungsdatenbank um die Darstellung von Publikationen erweitert und dieses Jahr ganz neu das HOME-Modul eingeführt, was wichtige Funktionen auf einen Blick bietet. Dieses HOME-Modul ist ein Ergebnis einer Nutzerumfrage. Da haben wir einfach mal unsere Nutzer gefragt, was wünscht ihr euch? Und die wollten einfach einen Startbildschirm haben, wo Funktionen in einem Blick sind, ich da dann drauf klicke und mit einem Wizard dann durchgeleitet werde. Hier sehen wir das Ganze nochmal im Überblick. Ups. Die Seite hier ist der Input. Hier haben wir unsere Schnittstellen zu SAP. Das ist hier der Output in Form von Berichten, Forschungsdatenbank und die blauen Kästchen sind all die Dinge, die die Evaluation von Forschungsleistungen betreffen. Hier sehen wir als Beispiel das HOME-Modul, das das Ergebnis der Nutzerumfrage ist. Hier in der ersten Spalte sieht ein Wissenschaftler all die Funktionen, die ihn selbst betreffen. In der zweiten Spalte sind übergeordnete Funktionen aufgelistet, wie sie zum Beispiel bei uns ein Forschungsbeauftragter oder ein Fortbildungsbeauftragter wahrnimmt. Und hier in der dritten Spalte kann man Arbeitslisten generieren, sodass man auf einen Blick sieht, was habe ich denn zu erledigen. Das Dashboard Publikationen ist das Ergebnis oder eins der Ergebnisse der Anbindung der Publikationstabellen an unser Data Warehouse System. Da habe ich mich einer Fragestellung gewidmet, die jedes Jahr regelmäßig an mich herangetragen wurde aus der Fakultätsleitung. Was haben wir denn an Publikationen in High Impact Journalen? Ja, was ist denn ein High Impact Journal? Das ist gar nicht so einfach. Und welches Jahr wollen wir betrachten? Deswegen habe ich hier das Publikationsjahr zur Eingabe als Dropdown-Menü generiert. Hier kann ich mit dem Schieberegler den Impact-Faktor einstellen. Das Ergebnis ist dann hier ein Tortendiagramm, wo ich den Journalnamen sehe und die Anzahl der Publikationen. Hier ist das Ganze nochmal in der Tabelle zusammengefasst. Hier kann ich dann auch den entsprechenden Impact-Faktor des Journals angucken. Dieses Tortendiagramm ist interaktiv. Wenn ich da mal in eine Torte reinklicke, bekomme ich dann hier nochmal Detailinformationen zu den Publikationen und kann über die PubMed-ID dann direkt zu PubMed abspringen und dort den Abstract angucken oder soweit auch lizenziert den Volltext. Was waren die größten Herausforderungen? Ganz sicherlich der Spagat der Fülle der Anforderungen, zwischen der Fülle der Anforderungen und den personellen und finanziellen Ressourcen. Ich denke, das kennt ein jeder von Ihnen. Ich gucke da mal so ein bisschen neidisch auf die Schweizer Kollegen, deren Spagat vielleicht nicht ganz so perfekt sein muss. Aber Sie kennen ja das Zitat von unserem Bürgermeister, wir sparen, bis es quietscht. Und davon ist auch die Universitätsmedizin in Berlin betroffen. Eine große Herausforderung war auch der stete Wandel in der hochschulpolitischen Landschaft in Berlin. Die Umstrukturierung der Berliner Hochschulmedizin, die bereits erwähnte Fusion von Charité Alt und dem Universitätsklinikum Benjamin Franklin und die darauffolgende Charité-Zentrenbildung. Zu dem steten Wandel gehört natürlich auch der personelle Wechsel in der Fakultätsleitung, der stets neue Anforderungen mit sich bringt. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Anwenderakzeptanz. da das Thema Usability, je benutzerfreundlicher ein System ist, desto lieber wird es auch benutzt. Deswegen haben wir da auch unsere Nutzerumfragen gemacht. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist einen Mehrwert für die Wissenschaftler zu schaffen. Dass es nicht nur heißt, oh, da muss ich jetzt wieder was eintragen, damit ich bei der leistungsorientierten Mittelvergabe auch ein bisschen Geld bekomme, sondern dass ich da dann aktuell meine Kontodaten abrufen kann oder es auch nutzen kann für die Darstellung meiner Forschungsleistungen. Da sehen wir dann gleich nochmal ein Beispiel. Und zum Schluss, die Anbindung unseres Forschungsinformationssystems an andere Systeme wie SAP ist und bleibt eine Herausforderung. Hier sehen wir ein Beispiel für Anwenderakzeptanz. Wir haben die Möglichkeit, personen- und einrichtungsbezogen in die Forschungsdatenbank zu verlinken. Ein Beispiel hier anhand der Endokrinologie. Hier sind die Mitarbeiter aufgelistet mit Publikationen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Herrn Bobbert auswähle, dann gerate ich direkt in die Forschungsdatenbank und sehe hier die Publikationen speziell von Herrn Bobbert. Zum Schluss möchte ich noch mein Resümee ziehen. Der erste Punkt lässt sich kurz und knackig zusammenfassen. Aus der Praxis für die Praxis. In 14 Jahren PPP mit der Clio Science GmbH hat die Charité das Fac-Science-Forschungsinformationssystem maßgeblich mitgeprägt. Viele Charité-spezifische Entwicklungen sind in den Standard eingegangen, sodass auch andere medizinische Fakultäten oder andere Universitäten davon profitieren. Die einzige Konstante in der Wissenschaft ist der Wandel. Hersteller und Software müssen diesen Wandel begleiten. Zentrale Kriterien dabei sind die Flexibilität von Software und Hersteller und die Bereitschaft zur zeitnahen Umsetzung von Auftragsentwicklung. Das heißt, ich als Kunde möchte mich nicht irgendwo ganz hinten in die Schlange anstellen und darauf warten, dass in einem halben Jahr vielleicht darüber befunden wird, ob es überhaupt umgesetzt wird, sondern ich habe jetzt eine Problemstellung und ich möchte, dass jetzt diese Problemstellung auch IT-technisch unterstützt wird und umgesetzt wird. Und last but not least, nehmen Sie Ihre Nutzer mit ins Boot, machen Sie es wie wir, zum Beispiel Nutzerumfragen, denn eine Software kann nur so gut sein, wie der Nutzer, der sie bedienen kann oder will. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe jetzt an Herrn Dr. Krause von der Clio Science GmbH.
So, jetzt möchte ich erstmal, das war noch nicht das Richtige. Und jetzt. So, nachdem wir die 14 Jahre nun aus der Brille des Anwenders beleuchtet haben, möchte ich jetzt noch eine kurze Ergänzung dazu machen, aus der Brille des Lieferanten, wie man ihn häufig nennt. Und ich glaube, das, was am meisten interessiert, was sind die Faktoren, die mithelfen können, dass so ein System 14 Jahre läuft. Sicherlich sind in den 14 Jahren andere Systeme auch gekommen und gegangen. Fac-Science ist geblieben. Wie hat das geklappt? 14 Jahre, das ist eine Zeit vor 14 Jahren, da hatten wir einen amerikanischen Präsidenten, der im Wesentlichen durch einen ganz einfachen Satz in sein Amt gekommen ist, nämlich der Satz war, the economy is stupid. Und wenn ich das 14 Jahre zurück jetzt auf die Forschungsinformationssysteme zurücksetze, dann könnte ich das übersetzen in it's reporting stupid. Also die Grundfrage war, wenn wir die Berichte, die wir eben über die Forschungsleistung, über Forschungsinformationen herstellen können, alle zusammenkriegen, dann sind wir eigentlich fertig. Dass man natürlich sich Gedanken machen muss, die ganze Grundlage für diese Berichte mühsam zu erarbeiten, das ist das, was man eben als Systemhersteller dann Stückchen für Stückchen zusammen mit den Standorten erarbeitet. Und Sie erlauben mir, dass ich eine kurze Standortbestimmung mache. Wir sind auf Initiative des Projekts mit der Charité mittlerweile eben ein Systemhersteller, der Systeme aufbaut für Forschungsinformationssysteme, für das Campusmanagement und für die Administration von Fakultäten und Universitäten und Forschungseinrichtungen. Wir haben das mal Services for Science genannt. Und jeder dieser einzelnen Bereiche ist wieder geprägt dadurch, dass er sich durch verschiedenste einzelne Komponenten, Module, Aufgaben, Prozesse zusammensetzt, die dann dummerweise auch noch an jedem Standort natürlich anders zusammengewürfelt werden. Das heißt, jedes System, was es irgendwo an einem Standort gibt, an der Charité hat Frau Dr. Welke das gerade schon sehr toll dargestellt, da sind es eben auch ganz viele Besonderheiten aus der Universitätsmedizin, mit denen Sie, also eine Fortbildungsdokumentation für Fachärzte, kann man eben an normalen Universitäten, die keine medizinische Fakultät haben, überhaupt nicht brauchen. Das heißt, jedes System ist individuell und das System an der Charité ist schon so, dass es natürlich den Bereich der Forschungsinformationen in den Mittelpunkt stellt, wobei natürlich viele administrative Tätigkeiten und Prozesse dort mit abgebildet sind. Bei den Forschungsinformationen geht es natürlich um die Bereiche, die hier schon auch durchaus ausdekliniert worden sind, das heißt die Bibliografie und Bibliometrie von Publikationen darzustellen, den Lifecycle, den Project Lifecycle abzubilden, vom Drittmittelantrag bis hin zur Diskussion eine komplette Projektakte auch irgendwo zu führen, die Themen der Vernetzung oder andere Indikatoren mit einzubinden und eben auch ganz wesentlich darüber zu informieren im Bereich von Forschungsdatenbanken und anderen Leistungsdarstellungen. Was sind jetzt die zusammengefassten Lerneffekte, die Lessons Learned aus diesen 14 Jahren? Nun, das erste Mal möchte ich sagen, dass es wichtig ist, dass wirklich die benötigten Leistungen geliefert sind. Wir hatten am Anfang die Chance, dass wir ein Entwicklungsbudget hatten und dass wir eine grüne Wiese hatten, dass wir am Anfang eben kein bestehendes System hatten. Und dadurch konnten wir uns eben genau auf den Prozess konzentrieren, der angefordert war. Sie kennen alle das Zitat, wenn nur ein Hammer als Werkzeug hat, für den ist jedes Problem ein Nagel und man tendiert dazu, dann auch mal eine Schraube mit dem Hammer in die Wand zu hauen. Das war also ein ganz wesentliches Kriterium, dass wir ein Datenmodell speziell für die Anforderungen entwickelt und einsetzen konnten und dass es weiterhin eben die jeweiligen Zusatzfunktionen auf den Punkt entwickelt werden konnten. Das zweite ist dieser ständig und solide wachsende Funktionsumfang. Frau Dr. Welke hat das sehr toll dargestellt, wie die Einzelfunktionen nach und nach dazugekommen sind, um eben insgesamt sich zu einem kompletten Bild zusammenzuwachsen. Dieses Vorgehen hat natürlich Pros und Cons. Dadurch, dass man Einzelfunktionen ergänzt, hat man ein relativ geringes Projektrisiko und auch die Einzelfunktionen sind im Finanzierungsbedarf immer überschaubar. Auf der anderen Seite lässt man sich natürlich auf einen relativ langen Einführungsprozess ein und jede neue Funktion, damit man kein Stückwerk herstellt, muss man natürlich die alten Funktionen immer wieder auf den Prüfstand stellen, wie die Sachen zusammenpassen. Dritte Lessons learned, wir bemühen uns, nichts in Stein zu meißeln, also kein Prozess ist bei uns fest ausprogrammiert, sondern wir haben fast schon so einen Reflex, dass immer, wenn eine neue Anforderung kommt, dass man sich überlegt, wie kann man das denn generalisieren. Und das resultiert in einer Modellierung, wo wir jeden Prozess eben nicht fest ausprogrammieren, sondern als Statusmodell umsetzen mit einer statusbezogenen Rechtesteuerung und die Nutzer, die dann eingebunden werden müssen, Sie haben im Home-Modus die rechte Seite gesehen, das sind genau die Arbeitslisteneinträge, die wir dann dem einzelnen Nutzer präsentieren, wenn er konkret was zu tun hat, wenn wir was von ihm wollen. Das geht aber noch weiter, dass das Datenmodell gar nicht ein fixes Datenmodell ist, sondern dass das mit dem Standort mitwächst, dass es ein flexibles, dynamisches Datenmodell ist, wo man sogar dynamisch, also zur Laufzeit, Attribute mit in die Prozessverarbeitung mit reinnehmen kann und mittlerweile eben auch Content integriert ist, sowie Dokumente, die eben schlichtweg einfach in die Datenmodelle mit eingestellt werden. Damit wird auch das User-Interface direkt gesteuert über eine Maskierung der Datenmodelle. Ich muss ein bisschen Gas geben, ich habe hier gerade schon die Karte gesehen. Dieses Vorgehen löst auch so ein bisschen das Tauziehen, was man immer hat, wenn man solche Sachen einführt. Ist es jetzt, braucht man eine Organisationsentwicklung oder reicht eine reine Softwareentwicklung ein bisschen auf? Denn wenn man die Flexibilität hat, dann kann man sich eben auf die vorgegebenen Prozesse in der Regel sehr gut einstellen. So, der nächste Faktor für gerade das langfristige Laufen eines solchen Systems ist natürlich die Wahl von einer zukunftsfähigen Basistechnologie, dass man sich nicht in irgendwelche Spezialitäten reinbegibt, dass man möglichst herstellerunabhängig, also unabhängig von Systemplattformen entwickelt und die Tatsache, dass man einen professionellen Systemservice mit ranzieht, da ist eben immer bei den Individualentwicklungen an den Hochschulen das Problem, dass man mit befristeten Verträgen zu kämpfen hat, dass die Köpfe, die noch so geniale Lösungen aufbauen, vielleicht irgendwann weggehen. Es ist an der Charité zum Glück noch nicht so nötig geworden, aber an anderen Standorten schon, dass wir eben als Hersteller die Rückfallebene auch bei Wechsel des Personals am Standort dann darstellen müssen. So, jetzt schließe ich so ein bisschen den Kreis. Wir kommen wieder zum Reporting. Aber wenn man über Reporting spricht, worüber spricht man überhaupt genau? Muss man Listen von Publikationen, Projekte, Indikatoren erstellen? Oder geht es eher darum, die Daten aufzubereiten für die komplette Berichte, wie Geschäfts-, Forschungs- und Qualitätsberichte? Oder geht es eher darum, Tabellen zu erzeugen, wo man Zahlenkolonnen zusammenstellen möchte, um so ein Ranking oder eine LOM zu unterstützen? Oder müssen die Berichte vielleicht eher Formulare erzeugen, sowas wie einen vorausgefüllten Drittmittelantrag oder vielleicht auch Erinnerungsschreiben, die man eben per Mail oder per Serienbrief aussenden möchte? Oder geht es darum, so ein Data Warehouse zu füttern, wo man dann mit Drill-in, Drill-out Business-Auswendungen macht? Und Sie sehen schon, allein an der Fülle, das lohnt sich, ein bisschen vorsichtig zu sein, wenn jemand sagt, Berichte, das geht bei uns alles auf Knopfdruck. Also Berichte zu erstellen ist in der Regel wirklich ein Geschäft, wo man Zeit mitbringen muss. Und wir versuchen eben auch mit initiiert durch die Charité, die eben das in ihr SAP BI mit integriert hat, diesen Weg jetzt noch massiver zu gehen, die Eigenentwicklung mehr zu öffnen. Und wir sind da auf insbesondere noch auf das Pentahoo-Tool gestoßen, wo man eben eine sehr große Community findet, die eben genau in diesem Bereich auch Werkzeuge anbietet, die bei uns im laufenden Jahr mit integriert worden sind. Ja, und das als Abschluss möchte ich noch den Punkt Grenzen überwinden, Kooperation suchen, sei es eben Grenzen, die sich wegen der Migration von Altdaten stellen, wegen dem Aufbau von Schnittstellen. Meine Lieblingsfrage ist immer die Frage, haben Sie eine SAP-Schnittstelle? Unspezifischer kann man, glaube ich, kaum auf so eine Anforderung angesprochen werden. Mittlerweile bieten wir einige eigene Services an, um eben die Daten, die wir erarbeiten können, eben auch für andere Systeme verfügbar zu machen, und die Einbindung von Drittsystemen war auch schon ausreichend Thema. Ja, neue Wege gehen, 14 Jahre Public-Private Partnership, da geht mein ganz besonderer Dank auch an die Frau Dr. Welke, die das eben mit sehr vielen kreativen und mit großem Einsatz guten Ideen mitgetragen hat. Und wenn man im November 2012 mit einem amerikanischen Präsidenten angefangen hat, dann muss man ja fast mit einem solchen Zitat aufhören. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.